Morgen euch allen, auch an alle, die vor den Bildschirmen dieser Welt sitzen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier vorne stehen darf. Und ich wollte euch mal ganz kurz erzählen, wie das so ist, wie so eine Predigt entsteht. Ja, da kommt dann erstmal eine Anfrage. Kannst du, möchtest du, magst du und wie harm so ist, der sagt dann natürlich gleich, ja, gerne doch, freue ich mich. Und dann im nächsten Augenblick denke ich, Mensch, Maja, was hast du da wieder zugesagt? Und wenn ich dann ins Thema einsteige, weil ich predige ja immer über das, was mich sehr umtreibt, dann merke ich, um Gottes Willen, das war wirklich, ja, das war fast ein bisschen leichtsinnig. Aber dann, wenn ich dann fertig bin mit der Vorbereitung, dann merke ich, oh toll, es ist wirklich wunderschön, Gottes Gedanken zu erforschen. Und ja, wenn du dann so eine Predigt vorbereitest, dann steigst du noch viel tiefer ein. Und dann merkst du einfach mal, wie groß Gott ist. Ja, also ich kann euch nur ermutigen, stürzt euch auch mal ins Abenteuer. Kann ja auch eine kleine Andacht sein. Muss ja nicht gleich eine ganze Predigt sein, aber es ist wirklich schön, dann Gottes Wort zu betrachten. Heute haben wir ein wirklich heißes Thema. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Wie schön das Bild ist, gell? Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir kommt gleich die Frage auf, stimmt das wirklich? Also wenn ich mir die Situation in der Weltgeschichte gerade so anschaue, da kommen mir echt erhebliche Zweifel. Und dann sehe ich einfach, wie immer mehr der Respekt flöten geht, wie immer mehr der Umgang miteinander wüst und rau wird. Das kann man im Moment auch ganz wunderbar an Donald Trump und seinem ganzen Team sehen. Ich habe noch nie, und das hat mich echt erschrocken, so viele hasserfüllte Gesichter von Politikern gesehen, wie das, was gerade aus den USA zu uns rüberschwappt. Für mich war das ein ganz, ganz einschneidendes Ereignis, als der Herr Trump den Präsident der Ukraine, den Herrn Zelensky, sich vorgeknöpft hat, in aller Weltöffentlichkeit richtig, richtig übel runtergemacht hat. Beschimpft, beschämt. Also da habe ich gedacht, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie kann das eigentlich angehen? Das wird ja immer schlimmer. Und dann lese ich in meiner Bibel Matthäus 24, Vers 12, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten von euch erkalten. Also in anderen Bibeln steht von vielen, hier steht von meisten, das ist fast noch mehr erschreckend, aber die Liebe wird erkalten. Das können wir wirklich live im Fernsehen und in den Nachrichten beobachten. Das ist so übel und der Grund ist, weil man gegen Gottes Gebote und Gesetze und guten Ratschlägen einfach immun wird und das nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr auf dem Schirm hat und darum wird die Liebe erkalten. Bei anderen wie Putin und Erdogan und anderen ist das auch nicht viel anders. Wir sehen, dass Gewalt einfach immer mehr zum Mittel der Politik und des Umgangs miteinander wird. Ja, selbst im persönlichen Bereich, wenn du mal ins Internet guckst, was da für Hass-Sachen rüberkommen, was da für Hasskommentare abgegeben werden, das ist unglaublich erschütternd. Und dennoch, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Das glauben wir Christen trotz alledem. Und es gibt ein wunderschönes Lied, das kennen wir alle. Das ist die nächste Folie. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Gott hält den Wind und den Regen in seiner Hand. Gott hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. Gott hält auch dich und mich in seiner Hand. Gott hält jeden in seiner Hand. In einer gewissen Weise ist dieses Lied unglaublich berührend. Ja, selbst wenn wir Fragen und Zweifel haben, aber es ist irgendwie berührend, weil wir spüren, da ist eine Wahrheit dahinter. Da ist etwas dahinter, eine Erfahrung über viele, viele Jahre. Und die Menschen mit Gott gegangen sind und erlebt haben, er hält dich, mich und die Welt in der Hand, auch wenn ich manches nicht verstehe. Der Song vermittelt irgendwie eine Glaubensbotschaft, dass ein allmächtiger Gott für alle Menschen und Tiere und Pflanzen, für alles, was auf der Welt existiert, sich sorgt. Er sorgt sich für und um seine Schöpfung. Und trotzdem, wie gesagt, entstehen Fragen. Ich möchte euch mal einen kleinen Überblick geben, was grundsätzlich gilt, das ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und seine Schöpfung ist gut. 1. Mose 1, Vers 31. Gott sah alles an, was er geschaffen hat, und er sah und sagte, es war alles sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Gottes Schöpfung, von ihm geschaffen, war sehr gut. Und dann hat Gott den Menschen die Verantwortung für die Bewahrung seiner Schöpfung in die Hand gelegt. 1. Mose 1, Vers 28. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das hat Gott uns Menschen in die Hand gelegt. Eine unglaubliche Ehre, dass er diese Fürsorge uns in die Hand gelegt hat, den Menschen. Nur leider ist mit dem Sündenfall alles aus dem Ruder gelaufen. Wir wissen, Adam und Eva lebten im Paradies und sie hatten die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren. Aber dann hatte Gott ihnen auch eine Möglichkeit eingeräumt, sich für und gegen ihn zu entscheiden. Ihr erinnert euch dunkel an die zwei Bäume. Und von dem einen Baum sollten sie nicht essen. Und das haben sie aber getan. Und daraufhin mussten sie das Paradies verlassen. Sie waren auf einmal nicht mehr in Gottes Gegenwart. Sie waren nicht mehr unter seinem guten Einfluss. Und es kam, wie es kommen musste. Der Mensch hat sich dann ganz viele sehr schlechte Verhaltensweisen angeeignet. Die Stunde des totalen Fehlverhaltens ist angebrochen. Die Sünde ist eingezogen in die Welt und hat die Menschen ergriffen. Sünde ist keine moralische Geschichte, da habe ich schon vor langer Zeit mal drüber geredet. Sünde bedeutet eigentlich im Grunde genommen nur ein Verhalten, das Gott so nicht gedacht und geplant hat. Fehlverhalten. Und was passiert als erstes? Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Männer haben angefangen, über Frauen zu herrschen. Anfänglich war doch eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Adam und Eva geplant. Und mich dünkt, dass es, wenn es so weitergegangen wäre im Paradies, auch dabei geblieben wäre. Aber jetzt auf einmal fängt der Mann an, Macht auszuüben. Und kurz darauf geht es los mit der sogenannten Vielweiberei. Viele Frauen, ja, ein Mann, viele Frauen. Das war eigentlich gar nicht Gottes Ursprungsplan. Aber wie das so ist, wenn der Mensch nicht von seinen guten Prinzipien geleitet wird, entstehen solche Dinge. Die ursprünglichen guten Beziehungen wurden zerstört. Und nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Zwischen Mann und Frau. All die guten Beziehungen, die Gott sich so gedacht hat, sind im Grunde genommen gestört. Und es gab daraufhin viele, viele Probleme. Die Menschen haben angefangen, Könige einzusetzen, die nicht von Gottes Prinzipien geleitet sind. Diese Könige waren auf Macht aus. Mord und Totschlag wurden zum Mittel der Wahl. Es galt dann immer nur, eigene Interessen durchzusetzen. Ganze Völker wurden in dieser Weise beherrscht. Die Menschen lebten immer weniger unter Gottes Willen und nach seinen Ratschlägen und haben sich ihr verführen lassen zu egoistischen Zielen. Bei vielen Herrschern ist der Größenwahn eingezogen. Das kann man heute übrigens auch beobachten. Und das hatte meist üble Folgen für die Untertanen. Und trotzdem wird an vielen Stellen in der Bibel davon geredet, dass Gott der Herrscher der ganzen Welt ist. So heißt es im 1. Chronik 16, Vers 14, er ist unser Gott, er, der Herr, seine Herrschaft umschließt die ganze Welt. Und in Offenbarung 1, Vers 8, da redet Gott von sich selber und sagt, ich bin das A und O, der ist, der war, der kommt, der Herrscher der ganzen Welt. Gott bezeichnet sich selber als Herrscher der ganzen Welt. Ja, aber wenn ich mir dann alles anschaue in der ganzen Menschheitsgeschichte, ja, über die Antike, Adam, Eva, Mose, den Pharao, Nebukadnezar, Kyros und Persien, die ganze Geschichte, was ist da für ein Elend? Ist Gott Herrscher der ganzen Welt? Wenn das alles geschieht, wie kann das sein? Hat Gott mit dem Sündenfall beschlossen, lass fahren dahin, ich kümmere mich nicht mehr, ihr habt das euch selber eingebrockt, jetzt löffelt die Suppe aus. Interessiert Gott das Leid der Menschen nicht? Das Übel, was wir alle mehr oder weniger erleiden müssen? Warum lässt Gott all das Leid zu, das so geschieht? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Also Theologen haben sich da jahrhundertelang schon die Köpfe drüber eingeschlagen, bildlich gesprochen, darum gerungen, was bedeutet das? Ja? Warum lässt Gott Leid zu? Warum greift er nicht ein? Warum nimmt Gott nicht einen dicken Hammer und haut einmal drauf? Tja, ihr Lieben, das stimmt gar nicht. Gott greift schon ein. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Gott eingreift. Zum Beispiel am Anfang, das finde ich eins der netteren Beispiele, da war klar, Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Aber Gott hat als allererstes ihnen Kleider gemacht. Für mich ist das ein Akt der Barmherzigkeit. Er hat ihnen Kleider gemacht, weil er wusste, dass sie als gefallene Menschen ohne sein Licht und seine Gegenwart in viele Versuchungen fallen würden. Also er hat ihnen keine Kleider gemacht, weil es so kalt war. Das glaube ich eher nicht. Ich denke eher, das hatte damit zu tun, dass er wusste, wenn sie nackt in der Welt herumlaufen, im Paradies konnte das funktionieren. Unter seinem Licht, in seiner Gegenwart war alles heilig und rein. Aber ohne ihn war ihm Gott klar, da wird das Ganze ziemlich schlimme Folgen haben. Und darum hat er ihnen Kleider gemacht. Das größte Eingreifen Gottes in die Geschichte ist aber die Sintflut. Ihr erinnert euch vielleicht, 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh. Das tat ihm weh. Und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde und alles, was lebt. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Welch eine Frustration. Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Und so kam es dann, ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. Mit dir, Noah, aber schließe ich meinen Bund. Ich verspreche dir, du sollst gerettet werden. Gott hat also eine Flut kommen lassen und alles Leben außer beendet. Alles, was lebte, musste sterben. Nur Noah und seine Familie. Das war eine richtig harte Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen mitspüren und mitfühlen könnt. Gott hat diese Welt gemacht und alles war sehr gut. Die Menschen haben seine Gegenwart verlassen und dann ging es den Bach herunter. So schlimm, dass es tat ihm leid, dass er das gemacht hat. Am liebsten hätte er das alles zurückgedreht. Und dann kam diese furchtbare Entscheidung. Gott sei Dank hatte er auch versprochen, das wird er in dieser Form nie wieder tun und als Zeichen dafür den Regenbogen in den Himmel gesetzt, so dass wir uns immer erinnern können. Es wird nie wieder so eine Flut geben. Aber mir hat diese Geschichte auch gezeigt, dieses voreilige Rufen von uns Menschen, Gott soll doch eingreifen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, was das eigentlich heißt. Das kann solche massiven Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, und ein anderes, was mir klar wurde, Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen, das hat sich in gar keiner Weise geändert. Auch wenn er sieht, dass wir in einem gefallenen Zustand leben. Aber er hat ganz andere Pläne mit uns. Eigentlich ist das, was im 1. Timotheus 2, Vers 4 gesagt, das Thema für uns. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist Gottes Plan, das ist sein Ansinnen. Und in Jesaja 45, da lässt der Jesaja ausrufen, kommt zu mir und lasst euch helfen, ihr Menschen der ganzen Erde. Lasst euch helfen, denn ich bin euer Gott und sonst keiner. Das ist Gottes eigentliches Thema. Es gibt auch noch viele andere Geschichten vom Eingreifen Gottes in die Geschichte. Ich möchte mal an den Turmbau zu Babel erinnern. Ihr wisst also, die Menschen haben einen Turm gebaut und wollten sich groß machen. Gott hat ihre Pläne zunichte gemacht. Das finden wir im 1. Mose 11. Oder ein ganz irres Beispiel ist für mich Nebukadnezar. Das war der Weltherrscher, der die ganzen bekannten Reiche unter seine Hand hatte. Und der ist ein bisschen größenwahnsinnig geworden, hat sich für Gott gehalten. Und dann hat Gott ihn gedemütigt, so sehr, dass er am Ende, als er wiederhergestellt worden ist, gesagt hat, dieser Gott Israels ist der einzige Gott, der angebetet werden soll. Das hat der nichtgläubige König Nebukadnezar verkündet und in seinem Reich diese Nachricht verbreiten lassen. Also das ist, wenn das kein Eingreifen ist. Und das nächste sehr interessante Eingreifen war der König Kyros von Persien. Das Volk Israel war verschleppt, ins Exil gebracht worden. Aber Gott hatte einen Plan. Da siehst du auch, dass Gott immer hinten dran ist an der Weltgeschichte. Er hatte nämlich dem Volk Israel gesagt, wenn ihr das und das tut, dann werdet ihr aus eurem Land rausgerissen. Aber nach 400 Jahren werdet ihr wieder zurückgebracht. Und diese 400 Jahre waren um, als Kyros König in Persien wurde. Und plötzlich hat Gott ihm, diesem ungläubigen König, eingegeben, schick mein Volk zurück. Also das war schon ein sehr ergreifender Moment. Dieser nichtgläubige König war plötzlich Teil von Gottes Plan. Und es gibt noch viel mehr Beispiele, die ich jetzt unmöglich alle aufzählen kann. Dann werde ich, glaube ich, hier gesteinigt. Also, die Frage ist nur, Gott greift ein, ja, immer wieder, aber nicht immer. Warum? Warum greift Gott nicht immer ein? Nun gut, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber Gott hat uns, und das ist der Hauptgrund, die Freiheit geschenkt. Er hat uns die absolute Freiheit geschenkt. Er hat uns, Adam und Eva, schon die Möglichkeit gegeben, sich für und gegen ihn zu entscheiden. Ihre Entscheidung war die, sie haben das getan, was er nicht wollte. Und daraufhin mussten sie das Paradies verlassen. Und seitdem hat jeder Mensch die freie Entscheidung. Er kann sich überlegen, unter dem Licht Gottes zu leben, unter seinen Maßstäben zu leben, sich ihm und seiner Fürsorge anzuvertrauen oder seine eigenen Wege zu gehen. Die Freiheit ist absolut ein ganz, ganz, ganz hohes Gut. Gott möchte im Himmel letzten Endes keine Zwangsmitglieder, sondern Freiwillige. Er möchte, dass wir uns wirklich freiwillig ihm unterordnen. Da wir uns aber nun oft in der ganzen Geschichte als Menschen immer wieder gegen Gottes Wege entschieden haben, ist einfach viel unsägliches Leid über die Menschen gekommen. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz klar sagen, das menschliche Leid ist vor allem von Menschen verursacht. Auch von dir und von mir. Also vieles, was schief läuft, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Aber dann kommt immer die Frage, ja, Gott hätte das ja verhindern können und warum macht er nichts und so. Ja, er macht nichts, weil du einfach dich entschieden hast, ja, im Großen und im Kleinen. Wenn wir uns entscheiden, dann lässt Gott viele Dinge zu. Und ein weiteres ist wichtig, Gott ist kein Marionettenspieler. Wir sind eben nicht Marionetten an seiner Hand und zappeln darum, wie er sich das gerade so vorstellt. Das ist nicht Gottes Prinzip. Wenn das nämlich so wäre, dann wären wir nicht frei. Dann würden wir ja an seinen Leinen da hängen. Und was letzten Endes auch immer geschieht, wir hätten ja gar keinen Einfluss, dann hätten wir auch gar keine Schuld. Ich bin so froh, dass wir keine Marionetten sind. Aber es ist nicht leicht, in all dem so klarzukommen. Wenn wir jetzt uns überlegen, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Wisst ihr, was dann für ein Thema für mich innerlich hochkommt? Wenn wir Menschen denken, etwas in der Hand zu haben, was denken wir dann als allererstes? Tja, wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben es in der Hand. Wir beherrschen alles. Und genau das ist das Thema dieser Welt. Der Mensch, der möchte Macht ausüben und beherrschen. Aber Gottes Art, mit diesen Dingen umzugehen, ist ganz anders. Seine Herrschaft ist ganz anders. Er hat uns liebevoll in der Hand. Das heißt, er bewahrt uns, er sieht uns, er ist bei uns, er ist mit uns. Das ist Gottes Art. Von daher sehe ich immer wieder, wie wir Menschen doch einfach in die Irre gehen, nur weil wir einfach falsch gepolt sind. Gott hat ein ganz anderes Prinzip. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist Gottes alleroberstes Ziel. Er will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass wir gerettet werden. Wir haben dann nur ein Problem als Menschen, weil warum greift er denn hier ein und da nicht? Ja, Hitler wurde nicht verhindert. Schlimme Dinge wurden nicht verhindert. Andererseits hat er immer wieder eingegriffen. Und da fragst du dich echt, warum, wieso? Naja, da hat die Bibel auch so ihre Antworten. Da heißt es dann im Psalm 139, wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist deine Fülle. Und auf die Spitze getrieben, im Jesaja 55, da heißt es, meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. An der Stelle müssen wir uns als Geschöpfer einfach der Allmacht, der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes unterstellen und sagen, Herr, ich verstehe nicht alles, aber ich stelle mich trotzdem unter dein Wort, unter dich und unter deine Barmherzigkeit. Das können wir dann entscheiden. Da müssen wir an der Stelle dann glauben. Vertrauen heißt das. Wir müssen ihm vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Ja, das können wir auch, ihr Lieben. Warum? Weil nämlich Gott über diese Welt herrscht, aber auf eine ganz andere Weise. Er hat einen Plan. Er hat einen Masterplan, einen Rettungsplan. Den hat er sich ausgedacht und der im Hintergrund immer mitläuft. Die Menschen machen dies und das und Königreiche gehen hierhin und dahin. Manchmal gebietet Gott Einhalt, manchmal verhindert er es nicht, was Menschen sich ausgedacht haben. Aber er hat einen großen Plan, der dahinter steht, diesen Rettungsplan. Der gipfelt darin, in dem Spruch in 1. Korinther 15, durch einen Mensch kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam und darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das Leben geschenkt. Das ist Gottes großer Rettungs- und Masterplan, der dahinter steht. Und dem muss sich am Ende des Tages alles unterordnen. Paulus schreibt dazu im Epheser 3, Vers 9, ich, Paulus, sollte ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt aber ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. Durch seine Gemeinde bekannt, an ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Also wir als Gemeinde zeigen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, was Gottes Rettungsplan ist. Das Schöne und richtig Beruhigende an der ganzen Geschichte ist, dass der jetzige Zustand der Welt kein Dauerzustand ist, sein und bleiben wird. Das ist ein ganz großer Trost. Auch wenn manche denken, sie würden ewig leben, da arbeiten Menschen ja immer wieder dran, oder ja, sie hätten alles im Griff. Nein, Gottes Plan ist am Laufen. Er hat ihn schon in die Wege geleitet. Aber der Zustand dieser Welt wird nicht so bleiben. Es heißt in Offenbarung 21, Vers 1, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jetzt kommt der tröstlichste Vers aus der ganzen Bibel. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Das ist die ganz große Hoffnung der Christenheit, dass Gott tatsächlich alles neu machen wird. Aber es ist manches jetzt schon zu sehen, aber vieles wird erst sichtbar sein, wenn er die neue Erde geschaffen hat, alles erneuert hat. Das war ein Trost für viele, viele Menschen, die wirklich in großer Not waren, die wirklich auch umgebracht worden sind, dass sie wussten, Gott wird alles neu machen. Und es gibt eine Auferstehung, aus der ich, auch wenn ich jetzt sterbe, herausgerettet werde aus diesem Weltlauf. Ja, Gott verhindert nicht alles Leid, auch nicht das, was uns treffen mag. Trotzdem ist er da und steht mir bei. Jesus greift immer wieder ein in die Geschichte. Wo Jesus auftaucht, da passiert was. Da geschehen Heilungen, Dämonen werden ausgetrieben, Hungrige werden gespeist, Tote werden erweckt. Das zeigt einfach, dass Gott mit uns ist. Und noch viel mehr, Gott leidet mit uns und dieser Welt. Und er stellt sich dem Ganzen. Und Gott selber gibt seinen eigenen Sohn, das wissen wir, als Opfer. Und Jesus stirbt. Aber das ist eben auch nicht das Ende, sondern nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Gott hat in allem und immer das letzte Wort. Und wir müssen diese Dinge vom Ende her betrachten, nicht aus der augenblicklichen Situation, wie schlimm sie auch sein mag. Er hat es wirklich im Griff. Und genau deswegen dürfen wir dieses Lied auch singen. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Das stimmt. Zwar nicht in der Art der Menschenweise, wie wir herrschen, beherrschen, Macht ausüben, sondern er begleitet seine Schöpfung, auch wenn er weiß, dass sie gefallen ist. Er weiß, dass du und ich nicht gut sind. Er begleitet uns und er versucht uns zu helfen, schon in diesem Leben manches unter die Füße zu kriegen. Aber sein großer Masterplan ist eben, in Jesus Christus die Welt zu erretten und zu erlösen, eine Auferstehung zu schaffen, von der wir am Ende profitieren. Wir werden mit Jesus Christus auferstehen zu einem neuen Leben. Und da wird es keine Tränen und kein Geschrei mehr geben. Ja, ihr Lieben, manchmal könnte man natürlich sagen, gut, ja, schön, dann werden die Christen, wenn immer, vertröstet auf die Zukunft. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir haben den lebendigen Gott, den Herrscher der ganzen Welt, mit uns und bei uns. Er ist ein Gott, der uns sieht. Das war die Jahreslosung vor ein paar Jahren. Der ist mit uns. in vieler Not und hin und wieder greift er ein. Nicht immer, und das können wir oft nicht verstehen, aber wir müssen uns als Ton dem Töpfer einfach unterwerfen und sagen, du weißt, was du alles vorhast und was du machst. Diesen Vertrauensvorschuss müssen wir Gott geben. Und dann werden wir doch auch im Hier und Jetzt schon oft erleben, wie Gott eingreift und bestimmte Dinge doch zum Guten wendet. Aber wir dürfen uns auch da hoffnungsvoll hineinstürzen und sagen, das Ende, das hast du gesagt, das wird gut, es wird wirklich alles neu. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ist vielleicht auch ein Trost für viele, die wirklich Schmerzen haben und vom Tod bedroht sind. Es gibt die Hoffnung der Auferstehung, ein neues Leben bei Gott. Daran dürfen wir glauben, daran dürfen wir festhalten. Und ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Und noch ein kleiner Nachklapp. Wenn noch nicht alles gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Amen.